Das ist nicht die letzte Folie, was man vielleicht denken könnte von dem, was da steht. Wir sind noch nicht am Ende. Aber das ist, wenn man das hinten lesen kann, Johannes 21, das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Und dieses am Ende passt nicht nur dazu, dass es das letzte Kapitel ist, sondern es beschreibt ja hauptsächlich eine Person. Und diese Person ist der Petrus. Und es ist ein Zustand, wo ich sagen würde, so fühlt er sich, so ist er wohl gerade drauf. Er denkt, er wäre am Ende. Es ist für ihn hoffnungslos verloren, vorbei. Ihr könnt die Bibel mit mir zusammen aufschlagen, Johannes 21. Ihr könnt es aber auch lassen, aus dem einfachen Grund, weil gleich die Folien durchgehen mit den einzelnen Bibelversen. Aber ich habe mir gedacht, am Anfang schauen wir mal vielleicht wirklich darauf, wo er steht. Nämlich, er fühlt sich wirklich vor die Wand gefahren. Und da sind nicht andere schuld dran, da ist er selber schuld dran. Und wenn wir das jetzt zusammen lesen, ist Kapitel 21, wie gesagt, ab Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See Tiberias. Ich lese mal lieber hier, wiederum am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Dieses danach heißt also, davor ist etwas passiert und davor ist das passiert, was mit Thomas passiert ist. Thomas hatte auch so seine Probleme, seine Nöte, seine Zweifel und ja, diese Zweifel hat Jesus ziemlich schnell beendet, indem er, Jesus, sich ihm, Thomas, offenbart hat. Ihr kennt ja die Geschichte, die Jünger waren zusammen, Thomas war nicht mit dabei, hatte auch schon irgendwie abgeschlossen, ja, was ist nach dem Ganzen passiert, Jesus ist gestorben, Jesus vorbei. Und dann hat sich Jesus ihm offenbart und hat sich ihm auf eine ganz besondere Art und Weise offenbart. Ich meine das Wort jetzt wirklich wörtlich. Er hat sich ihm gezeigt, er hat sich ihm sichtbar gemacht. Ihr kennt diese Geschichte, schau dir an, die Nägelmale, schau dir an, ich bin lebendig, ich bin auferstanden. Und diese Offenbarung, dieses Sichtbarmachen, dieses, ich würde jetzt mal fast sagen, dieses Auswickeln, dieses zu erkennen geben, das brauchte der Thomas. Das brauchte er wirklich. Er war, man sagt man ja manchmal, der ungläubige Thomas, der war nicht ungläubig, der kam nur nicht klar mit seinem Leben, mit dieser Situation. Er hatte alles auf diese eine Karte, auf Jesus gesetzt. Und dann hatte er das Gefühl, oder es war für ihn so sichtbar, es ist vorbei. Auch Thomas war ein Kapitel vorher ein Stückchen weit am Ende. Und dann kam Jesus zu ihm, offenbarte sich ihm, zeigte sich ihm, und das war etwas, das konnte der Thomas so aus sich heraus gar nicht bewirken. Der Thomas war 3 Jahre mit Jesus zusammen und hatte viel erlebt, und dann war es vorbei. Ihr kennt die Geschichte, braucht sie euch nicht zu erzählen, auf jeden Fall endete sie mit der Kreuzigung, und danach war, ja, was war dann? Es ging irgendwie nicht mehr weiter. Die Jünger waren noch irgendwie zusammen, sie haben sich noch getroffen, aber und Jesus kam persönlich in sein Leben, in das Leben des Thomas, ganz individuell. Und ich glaube, das haben die meisten von euch auch irgendwo erfahren. Jesus ist dir und mir und jedem von uns persönlich begegnet, individuell begegnet. Du kannst nicht sagen, so muss das sein, so muss das passieren, so ist die richtige Art und Weise, sich zu bekehren. Das wird in deinem Leben Gott tun. Gott wird es tun. Gott wird es tun. Gott will dir begegnen, Gott wird dir begegnen. Und Gott ist dem Thomas begegnet in einer Situation, wo jeder gesagt hätte, hey, was hast du eigentlich für ein Problem? Aber er hat es ausgesprochen und Gott ist zu ihm gekommen und ist auf seine persönliche Situation, auf die Situation des Thomas eingegangen. Er ist ihm begegnet und wenn ich nochmal an das Anfangsbild am Ende denke, für Thomas war es danach nicht mehr zu Ende. Mein Herr und mein Gott. Er hatte diese ganz besondere Erfahrung, diesen ganz besonderen Zuspruch gebraucht. Und daran erkennen wir, er war nicht ungläubig. Er war nur gerade mal so ziemlich mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinem ganzen Leben überfordert. Petrus' Situation ist anders. Petrus' Situation, würde ich menschlich sehen, ist viel schlimmer. Thomas hatte nur nicht geglaubt. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Und darauf steht im christlichen Sinne zwar nicht die Todesstrafe, aber da ist es wirklich vorbei. Wenn du so etwas machst, und nicht nur einmal, sondern 3-mal, dann gibt es keine Chance mehr. sollte man meinen. Für Petrus war auf jeden Fall klar, es geht nicht mehr weiter. Simon Petrus spricht zu ihnen, also das sind jetzt die anderen Jünger, die noch mit dabei waren. Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie in Haus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten, nein. Sollst du auch anderes sagen, als ehrlich zu bekennen? Nein. Also wie es Petrus gegangen ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich vermute einfach mal, dass er sich genauso gefühlt hat, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Denn wenn du erst sagst, ich will für dich sterben und noch am gleichen Tag dreimal deinen Herrn und Heiland verleugnest, dann müsstest du wahrscheinlich so dermaßen von dir selber enttäuscht sein, dass du glaubst, es ist wirklich nichts mehr zu machen. Keine Perspektive in der Nachfolge. Alle haben es gesehen. Jeder weiß Bescheid, was Petrus gemacht hat. Es gibt nichts mehr zu retten. Und was sagt Simon Petrus darauf? Wir gehen fischen. Ich gehe fischen. Wenn ihr das so gelesen habt vorher oder mitgelesen habt, dann werdet ihr gemerkt haben, der Petrus, der ist nicht mehr alleine. Der ist nicht alleine. Da sind noch 6 andere, also die sind zu 7. Die sind aber nicht mehr zu 12. Klar, wo Judas ist, wissen wir, aber wo ist der Rest geblieben? Die sind auch schon nicht mehr dabei. Die haben sich in den letzten Tagen und Wochen auch relativ auseinandergelebt. Die sind halt wieder zurück in ihr altes Umfeld gegangen. Und die 7, die jetzt hier noch zusammen sind, die sind mehr oder weniger bei dem Petrus geblieben. Aber nicht, weil der Petrus so ein toller Anführer ist, sondern weil er halt Fischer ist. Und die vorher auch Fischer waren. Die sind also zusammen in ihr altes Umfeld zurückgegangen und haben einfach wieder gefischt. Weil was sollten sie auch anderes tun? Was anderes konnten sie nicht. Sie hatten 3 Jahre mit Jesus erlebt und das war eine schöne Zeit. Und die war jetzt scheinbar vorbei. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, okay, wenn jemand sagt, ich gehe fischen, fischen ist keine Sünde. Ist das Gleiche wie danach, aber ich gehe auf die Arbeit, die ist auch nicht sündig. Und wenn man fischen geht, das ist halt nun mal der normale Broterwerb, das ist halt nicht wirklich dramatisch. Aber im Englischen heißt es nicht, sie gingen fischen, sondern I'm going to fish. Er würde dann sagen, wenn er nur einmal fischen gegangen wäre, um was zu essen zu holen, dann würde er gehen. Punkt, dann geht es um die Sache. Hier geht es nicht um die Sache, hier geht es um den Zeitablauf. Also er geht wieder zurück in seine Fischerei, in sein Gewerbe dann halt. Das sieht man, glaube ich, auch noch anders daran, denn er geht nämlich hier in das Schiff oder in anderen Übersetzungen heißt es auch in sein Schiff. Also der hat schon wieder ein Boot. Vielleicht ist es das alte Boot, aber das ist nicht irgend so ein dahergefahrenes Schiffchen, was er sich da mal eben mietet, sondern der ist wieder zurück in sein altes Leben gegangen. Und das kann ich ihm ja persönlich auch nicht verdenken. Weil was willst du anderes tun, wenn es so hoffnungslos, aussichtslos ist? Was hast du dann noch für eine Perspektive? Ja, zurück ins alte Leben. Wie viele Missionaren geht das dann so, dass sie aus irgendwelchen Gründen auf dem Missionsfeld scheitern und zurück in ihr altes Leben gehen? Das gibt es nicht nur im Missionsfeld, das gibt es auch von Christen, die ganz normal in der Gemeinde sind, die irgendetwas erwarben, die dann enttäuscht sind und sagen, ja, Gemeinde bringt es auch nicht, die sind auch alle nicht so nett, wie ich mir das vorgestellt habe, die sind auch alle irgendwie, die gehen dann auch, nachdem sie ein bisschen geschnuppert haben, zurück in ihr altes Leben. Und jetzt sage ich mal ganz böse, das ist nicht nur gefährlich für dich, der du das tust und nicht nur für den Petrus, der das getan hat, sondern der hat hier nun mal 6 Leute mitgezogen. Die sind auch alle wieder mitgegangen. Wer weiß, was aus denen geworden wäre, wenn sie einen besseren, einen geistlicheren Anführer gehabt haben. Also Vorbild sein ist gut und richtig, aber das geht in beide Richtungen, sowohl im Guten wie im Schlechten. Und im Falle des Petrus hier, Petrus geht fischen, also folgen wir dem Petrus. Vorher sind wir Jesus gefolgt, jetzt folgen wir Petrus, Petrus geht fischen, gehen wir mit, was haben wir auch Besseres zu tun? Und da denkt man, ja okay, Petrus ist Profi. Wenn er das eine nicht geregelt gekriegt hat, wenn das mit dem Jesus nachfolgen nicht geklappt hat, dann fischen kann er. Fischen, das hat er drauf, danach, das hat er von Kindesbein aus gelernt. Da weiß er, was er tut und wir haben halt nun mal Hunger. Jesus ist nicht mehr da, wir brauchen jetzt nicht mehr darauf rechnen, dass eine Speisung von 5 oder 4.000 Leuten passiert. Wir müssen ja wieder fischen gehen, was sollen wir auch anderes machen? Es muss ja irgendwie was reinkommen. Muss doch arbeiten. Kannst ja nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und warten, dass einer klingelt und dir was zu essen vorbeibringt. Also musst du arbeiten gehen. Und dann hat Petrus das getan, was er am besten konnte und das Ergebnis war, sie fingen nichts. Jetzt ist er wirklich am Ende. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt klappt noch nicht mal das Fischen mehr. Ich bin aber trotzdem froh, dass die Jünger gesagt haben, nein, wir haben nichts. Sie hätten ja auch sagen können, alles kein Problem, wart mal ab, danach, wir finden schon irgendwie eine Lösung oder irgendwie sich rausreden können. Dann steht Jesus vor ihnen und sagen sie ganz einfach und deutlich, nein. Ohne Erklärung, ohne Entschuldigung, ohne Beschönigung sagen sie einfach nein. Wir sind an einem Punkt, da läuft es einfach nicht mehr. Wir wissen es selber nicht mehr. Wir würden dir gerne unsere Gastfreundschaft darbieten. Wir würden dir gerne etwas von unseren Fischen geben, aber wir haben nichts. Wir sind am Ende. Es ist, ja. Und wisst ihr was? Der Segen ist auf Null. Die Erfahrung hat nichts gebracht. Und Jesus ist trotzdem da. Ihr seht es ja selber, ihr wisst es ja, er steht am See und erwartet sie, fragt sie und begegnet ihnen. Er begegnet ihnen in dieser Situation, wo nichts mehr zu gehen scheint, wo es nichts mehr gibt, wo sie nichts zu bringen haben. Jesus wartet ja nicht darauf, dass er jetzt von ihnen was zu essen bekommt, sondern er kommt zu ihnen, begegnet ihnen und es ist kein Segen da und das ist nicht der Beweis dafür, dass Jesus nicht da ist. Sondern es ist der Beweis dafür, dass Jesus da ist, auch wenn du gerade dich am Ende oder sonst irgendwo in einer Situation fühlst. Und vielleicht muss die Situation gerade erstmal so ganz besonders werden, bevor du Jesus dann auch wirklich als Jesus, als deinen Herrn und Heiland erkennst, nämlich dass du nichts hast, dass du gar nichts hast. Noch nicht mal das, was du am allerbesten kannst, nämlich Fischen, übertrag das auf deine Lebenssituation. Vers 6. Er sprach zu ihnen, das ist Jesus, er sprach zu ihnen, werft das Netz aus auf der rechten Seite des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen von der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Das für mich Erstaunliche an der ganzen Sache, oder nicht erstaunlich, es war ja nichts Neues für mich, aber was schon sehr besonders ist, wo Jesus diesen Menschen begegnet. Oder ich sage mal, wir erwarten ja dann immer, wir erwarten, 10 Uhr ist Gottesdienst, jetzt muss Gott uns begegnen, jetzt erwarten wir es durch Beiträge, durch Lieder, durch Gemeinschaft, durch Gebet, er begegnet ihm am Arbeitsplatz. Ich weiß ja nicht, mit welcher Erwartung du morgen arbeiten gehst, aber stell dir mal vor, das könnte der Platz sein, an dem dir Gott begegnet. Gerade an deinem Arbeitsplatz, wo du sonst ja mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bist, ist Gott auch da. Morgen um 7 Uhr, wenn ich da anfange, 6:45, ist Jesus da. Gut zu wissen, und auf dem Weg dahin übrigens auch, gut zu wissen, dass er da ist und nicht an einen Ort wie die Gemeinde oder sonst die heilige Stätten, also Gemeinde ist jetzt nicht besonders heilig, aber nicht an gewisse Orte dann halt gebunden ist. Also der Raum ist nicht besonders heilig, die Gemeinde natürlich schon, der Raum ist nicht besonders heilig, sondern dass er dir da begegnen kann, wo du bist und das kann sogar dein Arbeitsplatz sein, wo du dich fragst, was mache ich hier überhaupt noch einen ganzen Tag, was soll ich hier überhaupt, es bekehrt sich ja sowieso keines Interesse. Am Arbeitsplatz ist er diesem Petrus begegnet und gerade da konnte er ihn in dieser Situation jetzt packen. Und wie reagiert Petrus, wie reagieren die Jünger auf diese Anweisungen? Sie wussten ja noch nicht mal, dass das Jesus war. Der sagt zu ihnen einfach, habt ihr nichts gefangen? Na gut, haben nichts gefangen. Dann sagt er, fahrt raus, werft das Netz auf der rechten Seite aus, dann werdet ihr fangen. Wie würdest du reagieren, wenn du auf deinem Arbeitsplatz, ich weiß nicht, so viele Jahre du jetzt halt da bist, kommt auf einmal jemand vorbei und sagt dir dann nachher, mach das so und so. Du bist sowieso schon, hat nicht geklappt und dann kommt irgendeiner, den du nicht kennst, ist, sag jetzt mal, hinterhergelaufen, also irgendein vollkommen Fremder und sagt dir, so musst du es machen. Dann müsstest du doch eigentlich sagen, misch dich nicht in meine Angelegenheiten, es ist früh morgens, die besten Fische fängt man in der Nacht und überhaupt, wir haben die ganze Zeit schon gearbeitet und der See ist leer und was hat das mit der rechten Seite zu tun und was willst du mir überhaupt erzählen? Und von all dem lesen wir hier nichts. Sie gingen einfach auf sein Wort hin fischen, was sie die ganze Nacht schon gemacht haben und wo sie ja eigentlich wussten, was ihnen die Erfahrung ja gelehrt hatte, sowohl die Erfahrung in der Nacht wie auch die Erfahrung als Fischer, das bringt nichts. Auf sein Wort hin sind sie losgezogen und haben es nochmal versucht und mit Jesus haben sie jetzt den Fischzug ihres Lebens erlebt. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand, das muss ja jetzt nicht Jesus direkt sein, aber jemand im Namen Jesu, zum Beispiel ein Bruder oder Schwester, dich auf eine Sache hinweist, die nicht funktioniert hat und dir sagt, versuch's doch mal so oder mach's doch mal so, und in der Bibel steht doch. Die erste natürliche Reaktion ist doch, was hast du mir zu sagen, wenn du erstmal in meine Situation, also wir gehen auf Abwehr, wir gehen auf Konfrontation, wir gehen auf ein inneres, ach komm, lass stecken. Und diese Jünger, diese Menschen, die eigentlich schon abgeschlossen haben, machen es. Sie machen es. Und der Jünger, der Jesus liebte, das ist wohl Johannes, ziemlich sicher, der hat schon erkannt, das ist jetzt nicht ein normaler Mensch, das ist unser Herr, der uns da gerade begegnet. Und wie spricht er sie an? Kinder, oder manche Übersetzungen machen halt auch Freunde. Also er spricht sie freundschaftlich an. Nicht in Form der Korrektur, sondern halt als Kinder. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist so geblieben. Das ist auch in ihrem Unglauben, ist ihre Stellung nicht in eine andere umgewandelt worden. Das ist weiterhin so, auch wenn du dich überhaupt nicht mehr so fühlst, auch wenn du in Sünden, weiß ich nicht was, wenn du von der Stellung Christ bist, durch Jesus Christus errettet, erlöst, erkauft worden bist, dann bist und bleibst du ein Kind Gottes. Und das ist wunderbar. Und das kann dir niemand nehmen. Und wenn deine Gefühle dir gerade etwas ganz anderes sagen, dann musst du sagen, das sind halt meine Gefühle und die sind halt gerade mal nicht im Rahmen der Wahrheit. Und wenn dir irgendjemand anderes etwas sagt, dann weißt du, von welcher Seite das kommt, nämlich von der anderen, die dich von Jesus wegziehen will. Und ich weiß, das ist in der Situation natürlich kaum zu packen. Aber ich muss mich dann auf das zurückwerfen, bringen lassen. Es steht geschrieben, er hat gesagt, so ist es. So ist es. Weil er es gesagt hat, will ich dran glauben, will ich darauf vertrauen. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern von dem Land, sondern etwa 200 Ellen weit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen, einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Eine Sache, die mir irgendwie gerade durchgegangen ist, ist, als Petrus danach ins Wasser gesprungen ist und sofort bei Jesus sein wollte, habe ich gedacht, okay, in dem Moment, wo er es erkannt hatte, dass es Jesus ist, schien er wohl auch irgendwo erkannt zu haben, dass er jetzt sich nicht um die Fische zu kümmern hat, sondern um Jesus. Er macht die Beute, den Fang seines Lebens, aber der Fang der Segen ist im Augenblick gar nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, jetzt bei Jesus zu sein. Und wie sehr freuen wir uns dann halt oft, wenn Gott uns segnet und wir hängen dann in dieser Segensschlaufe drin und sind emotional so im Halleluja, aber der Segen soll uns ja danach auch nur wieder zu Jesus neu hinführen, zu Gott neu hinführen, dass wir uns dran erfreuen an dem Geber der Gaben. Und das hat Petrus auf wundersame Art und Weise erkannt und gelebt. Nicht, oh, alle Fische jetzt super toll, sondern ich muss bei Jesus sein. Ich muss jetzt bei Jesus sein. Nachdem Johannes ihm die Augen geöffnet hat, dass es Jesus ist, musste er bei Jesus sein. Und erstaunlich ist, dass Petrus es selber gar nicht erkannt hat, sondern dass Johannes es ihm sagen musste. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich mich in den Petrus hineinversetze, der war wahrscheinlich wirklich in dem Moment ziemlich geblockt. Er hatte wirklich gedacht, es ist mit Jesus aus und vorbei. Und ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Auf jeden Fall war er so blind in einer solchen Situation, wo der Segen fließt, noch nicht mal zu erkennen, dass das jetzt nur von seinem Herrn sein konnte. Und dann braucht er einen anderen Bruder, ein anderes Geschwister, um zu erkennen, das ist Jesus. Stell dir mal vor, das brauchen wir oft auch. Es kann sein, dass du im besten Gottesdienst, in der besten Predigt, in der gesegneten Veranstaltung sitzt und merkst gar nicht, dass Gott gerade zu dir reden will und du brauchst deinen Nachbar, der dir mal eben sagt, du, weißt du was, das gilt dir. Dieses Wort, was wir gerade gelegen haben, das spricht Gott gerade zu dir. Und deshalb treffen wir uns ja hier auch am Sonntag und am Freitag, dass wir miteinander die Bibel lesen, dass wir uns zusammen ermutigen, dass wir zusammen diese Dinge machen, feiern, leben. Gemeinde hat einen Sinn, Gemeinde hat einen Zweck, Gemeinde ist von Gott gestiftet, erkauft und sich dafür ausgedacht, dass wir zusammen einander ermahnen, ermutigen, trösten und diese ganzen Dinge. Und Petrus brauchte jetzt hier gerade den Johannes, der in der offensichtlichsten Situation sagte, zeigte, das ist unser Herr. Und in dem Moment hat es bei Petrus so Klick gemacht, er hat gerade noch mal geschafft, sich die Sachen anzuziehen und dann auf zu Jesus. Aber das hat er noch geschafft. Sich sein Übergewand anzuziehen, das hat er noch geschafft. Und er hat auch erkannt, so nackig wie ich hier bin, darf ich mich jetzt nicht vor meinem Gott sehen lassen. So viel Ehrfurcht, so viel Respekt hatte er, dass er merkte, so kann ich nicht kommen. Aber dieses Gewand, was er übergezogen hat, das hat ihn natürlich nicht besser gemacht. Er musste jetzt nicht extra dieses Gewand anziehen, aber ihm war klar, er kann nicht so einfach jetzt kommen und sagen, nimm mich an, sondern es ist schon ein riesiger Unterschied zwischen Gott und Menschen. Aber das Gewand selber hat nichts bewirkt, aber es hat gezeigt, was in dem Herzen des Petrus drin war. Nämlich eine Ehrfurcht, ein Respekt, eine Unterordnung unter diesen Herrn. Und es ist in diesem Bild super schön einfach dargestellt. Sofort bei Jesus zu sein, aber schon zu wissen, er ist mein Herr. Er ist nicht einfach nur ein Kumpel, Freund oder sonst irgendwas, obwohl er sich natürlich als Freund zeigt. Aber es ist nicht auf die Kumpel. Nicht auf die billige Jesus und ich, wir machen das schon, sondern es ist schon ein riesiger Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Und er wartete auf ihn und er zeigte sich ihm. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot, gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Schon alles fertig, alles schon zubereitet. Die Jünger waren am See, haben die Fische geholt und Jesus hatte da alles schon fertig gemacht. Er hat sie entgegengenommen, er hat sie empfangen und gesagt, komm, ihr habt gearbeitet, lasst uns erstmal zusammen frühstücken. Lasst uns reden. Ich, Jesus, möchte mit euch reden. Ich möchte euch nicht belehren, ich möchte euch nicht fertig machen, ich möchte einfach mit euch reden. Ich habe euch gezeigt durch einen riesigen Fang danach, dass ich bei euch bin, dass ich euch versorgen werde und dass ich es bin und dass ich lebendig bin. Einige von den Jüngern waren ja noch, die konnten das überhaupt nicht packen. Wie willst du das verstehen? Jesus ist gestorben und auferstanden. Auferstanden, wie willst du dir das vorstellen? Wie willst du das glauben? Wie willst du das packen? Wie willst du das begreifen? Was hat das für eine Bedeutung? Es ist ihnen natürlich erzählt worden, gepredigt, gelehrt worden. Aber wie willst du das dann erleben? Wie gesagt, sie waren ja schon wieder in ihrem alten Umfeld. Sie waren ja schon wieder, wo sie früher waren. Und das Erste, was Jesus für sie tut, ist, sie zu versorgen. Sie an einen Platz zu bringen, wo sie erstmal wieder ausruhen können, wo sie Ruhe finden, wo sie was zu essen haben. So wie das Motto von der Heilsarmee, Seele, Seife, Seelen, Suppe, Seife, Seelenheil, wo man auch erstmal dafür sorgt, dass die Leute was Gutes zu essen kriegen, bevor sie sich dann nachher so entspannen können, um auf die Botschaft zu hören. Es ist wichtig, dass die Leute versorgt werden und das übernimmt Jesus ganz selbstverständlich für sie. Er sorgt für sie auch auf einer leiblichen Ebene. Und jetzt kommt, jetzt gibt es keine Zurechtweisung, jetzt gibt es keinen Tadel, jetzt gibt es keine Ermahnung, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Über die 153 Fische kann man sich Gedanken machen, noch und nöcher. Das für mich Wichtigste an der ganzen Sache ist, die Netze haben das nicht zugelassen, was passiert ist. Also die Netze waren technisch gesagt nicht darauf ausgerüstet, dass 153 Fische da reingepasst haben und gehalten haben. Eigentlich waren die nur für eine, ich weiß nicht, was man da so mit Autos, Zuglast und so weiter, da steht ja immer drin in meinem Kfz, in meinem Fahrzeugschein steht ja drin, Zuladung bis so und so viel und so weiter. So gesehen waren die Netze längst nicht für diese Zuladung von 153 Fischen konzipiert, ausgerichtet. Und das war ein riesiges Wunder. Und das tut Gott. Und du denkst dir, das passt alles nicht. Das können wir nicht schaffen. Das ist viel zu groß für uns. Wie sollen wir dieses Werk erfüllen? Wie können wir so beten danach, dass da passen die Räume nicht, da passen unsere Möglichkeiten nicht? Wenn Jesus dabei ist, dann hält das Netz auch 153 Fische. Dann hält diese Gemeinde, dann schaffen wir, dann können wir mit unseren mickrigen, wenigen Gaben das bewirken, das erreichen, das ausführen, wozu er uns bestimmt hat. Was man mit den 153 sonst noch machen kann, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall viel mehr, als du mit deinen menschlichen Möglichkeiten, mit deinen Netzen dann halt so erreichen könntest. Das war schon das dritte Mal, ist jetzt Vers 14, das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Das ist, wenn wir es mal so sagen wollen, die Abschlussprüfung nach 3 Jahren Bibelschule mit Jesus. Du bist 3 Jahre mit Jesus zusammen unterwegs gewesen und jetzt ist die Klausur, die danach entscheidet, bestanden oder nicht bestanden. Du wirst vor ein Kolloquium, vor eine Gruppe da halt geführt danach und musst dann zeigen, was du so drauf hast. Und in diesem Falle stellt Jesus dir die entscheidende Frage und die Frage heißt: Liebst du mich? Und weil wir es bei der einen Frage nicht belassen wollen, fragt er dich nochmal: Liebst du mich? Und das Dritte und das Wichtigste ist: Liebst du mich? Und der Jesus hat jetzt hier keine irgendwie Ausfallerscheinung, sondern es ist immer wieder die gleiche Sache, die gleiche Wichtigkeit, die gleiche Brisanz, worum es geht. Es geht nicht um Gelehrsamkeit, es geht nicht um Wissen, sondern es geht darum: Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Sagt er ja eigentlich beim ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Test war oder irgendwo sowas, aber das zeigt ja schon irgendwie: Petrus, liebst du mich mehr als diese da? Dieser, die wie Johannes und Jakobus und so. Liebst du mich denn mehr als diese? Ich weiß nicht, ob das ein Trick war. Auf jeden Fall könnte man dann nachher sagen: Natürlich liebe ich mehr als diese. Lieb ich dich mehr als diese? Aber da hat Petrus schon mal gelernt: So voll sollte ich den Mund, glaube ich, nicht wieder nehmen, weil ich habe ja schon vor 40 Tagen gesagt, niemals werde ich dich verleugnen. Und ich sage mal, die erste Frage hat er bestanden. Behaupte ich jetzt einfach mal, es war ihm klar danach: Ich liebe dich nicht mehr als diese, ich liebe dich einfach nur, ich liebe dich. Ja. Und dann wiederholt das Jesus einmal, zweimal, dreimal. Es geht immer um die gleiche Sache. Und Jesus ist noch so direkt und richtet das Ganze auch noch so schön zu. Ihr wisst ja, danach die Verfolgung fand am Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters statt. Hier richtet er ihm auch nochmal ein Kohlenfeuer her danach. Also es ist schon irgendwie so, dass er die gleiche, ich würde jetzt sagen, wenn es ein Theaterstück wäre, würde er das gleiche Bühnenbild aufbauen. Also es ist schon so irgendwie, dass der Petrus sich schon erinnert fühlt. Ja, das ist irgendwie die gleiche Situation. Hier passiert gerade etwas mit mir. Ich soll hier irgendwie irgendwas, es geht um mich. Und er fragt ihn und Petrus beantwortet das. Und in dem Moment, wo Petrus beantwortet, nämlich: Ja, ich liebe dich, kriegt er einen Auftrag. Ihr seht das jedes Mal. Liebst du mich? Petrus sagt: Ja. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Kümmere dich um die Gemeinde, kümmere dich um die Herde. Das ist die Reaktion von Jesus. Nicht: Glaube ich dir nicht, beweis mal eben, sondern du kriegst einen Auftrag. Die Liebe, die du zu Jesus haben sollst, muss sich auswirken, wird sich auswirken, dadurch, dass du die Gemeinde, die Lämmer weidest. Ist wichtig. Es bewirkt nachher konkret etwas in deinem Leben. Nicht einfach: Schön, freut mich für dich, freut mich für uns beide, sondern die Konsequenz ist: Wenn du mich wirklich liebst, kümmerst du dich um die anderen Geschwister. Versorgst du die, gibst du ihnen gute Nahrung, sorgst du dafür, dass diese Geschwister auch weiterkommen, die es vielleicht so von sich alleine nicht können und so weiter. Du kümmerst dich um die, du bringst dich für die ein, du lebst für die. Für mich noch ganz wichtig war, Jesus hat jetzt nicht einfach gesagt: Du weißt, Petrus, es war alles ziemlich schlimm und ich verstehe die Situation und das ging über deine Kräfte und ich kenne dich und, ach, lass uns nicht mehr drüben, schwamm drüber, ist egal. Lass uns nochmal neu anfangen. Das macht Jesus definitiv nicht. Er konfrontiert ihn nochmal mit der Situation und in dem Moment, wo er ihn konfrontiert, wird die ganze Sache nochmal zur Sprache gebracht und als Petrus Buße tut, in dem Moment sofort wird ihm vergeben und er wird wieder neu eingesetzt für diese Aufgabe. Aber die Sache wird nochmal zur Sprache gebracht. Es wird nicht dieses Schwamm drüber, ach egal, ist uns zu kompliziert, lass einfach bewenden. Das macht Jesus nicht. Weil wenn du das nämlich machst, egal, ist das erstens kein Zeichen von wirklicher Liebe, keine Möglichkeit zur Wiederherstellung und du kannst jemanden danach auch nicht wirklich zu einer Sache einsetzen, weil du weißt gar nicht, was du danach tust. Wenn Jesus dem Petrus die Lämmer anvertraut hätte und Petrus hätte nicht Buße getan, Katastrophe, was hätte Petrus mit den Lämmern, also mit der Gemeinde, tun können, wenn es nicht vorher eine Buße, eine Erneuerung, eine Wiederherstellung gegeben hätte? Gott sei Dank geht unser Gott mit uns manchmal so hart oder manchmal vielleicht auch so ein bisschen unangenehm um und diese Sache wird dann nachher wirklich rausoperiert, entfernt, wirklich, wirklich geheilt. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon Petrus, Sohn des Jonas, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, dass er das dritte Mal gefragt wurde, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn aber du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Vielleicht habt ihr es gemerkt, Simon, Sohn des Johannes, der redet ihn jetzt mit seinem alten Namen an. Jesus sagt jetzt nicht Petrus, sondern spricht ihn bewusst mit Simon, Sohn des Jonas, Johannes an, um dem ihm auch zu zeigen, dann mal, was du damals getan hast, vor 40 Tagen, das kam aus deinem Fleisch, das kam aus deiner alten Natur, das kam aus deinem alten Leben. Das kam aus dir heraus. Und aus dir, Petrus, Simon, Sohn des Jonas, da kommt nichts Gutes raus. Früher wolltest du alles Mögliche machen, aber jetzt heißt er nachher durch Gott, durch seinen Geist, durch dieses neue Leben, was ich Gott dir schenken werde, dann wirst du es einsehen, wirst du es annehmen, wirst etwas Neues passieren. Das Neue kommt durch Gott. Und das Neue kommt nur durch Gott. Es kommt durch Gott. Das kommt noch nicht mal daraus, dass du 3 Jahre mit mir, Jesus, zusammen durch die Wüste gezogen bist, durch Israel gezogen bist, alle Weisheit, alle Erkenntnis, alle Wunder von mir gesehen hast. Das hat dich, Petrus, nicht verändert. Das ist immer noch der alte Petrus geblieben. Es musste etwas passieren und dieses, was jetzt passieren musste, ist nicht, dass du mit mir gelebt hast als Mensch, als Simon, sondern jetzt bin ich, Jesus, gestorben, auferstanden und jetzt gebe ich dir das, was dich zum wirklichen Christen, zum Nachfolger, zum Kind Gottes macht, nämlich dadurch, dass ich, Jesus, gestorben und auferstanden bin, werde ich selber in dir leben und das wird dir Leben und Kraft und das wirkliche Verständnis für diese Dinge geben. Und dann wirst du im Alter, nämlich später mal, mich wirklich verherrlichen. Was du jetzt die letzten 3 Jahre wolltest und nicht konntest, ist ein Offenbarungseid deiner Unfähigkeit, ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Gott in dir wirklich jetzt etwas Neues tun kann und tun will. Und es ist wirklich so. Die Wunder haben Petrus nicht verändert. Die Lehre hat Petrus nicht verändert, sondern das, was Jesus nachher für ihn getan hat, für uns getan hat, zu sterben und auferstehen, das ist das, die wirkliche Veränderung bringt in deinem, in meinem Leben. Wenn du nicht bekehrt bist, wenn du nicht ein Kind Gottes bist, kannst du alles verstehen, alles glauben, aber wirst niemals aus dir heraus die Kraft bringen, sondern wirst so scheitern, wie Petrus auch gescheitert ist, wenn der Druck zu hoch wird. Dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er verherrlicht werde. Also, was Jesus vorher zum Petrus gesagt hat. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Nun Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte. der sich beim Abendmahl an seine Brust gelehnt hatte und fragte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist mit ihm? Du kannst Jesus auf unterschiedliche Arten und Weisen verherrlichen. Eine Möglichkeit ist, die jetzt dem Petrus so vorausgesagt hat, du wirst mich durch deinen Tod verherrlichen. Du wirst mich ganz besonders verherrlichen durch die Art und Weise, wie du sterben wirst. Das ist nicht für jeden von uns so, aber das ist eine Möglichkeit, Jesus im Leid, im Tod, im Not, in der Anfechtung zu verherrlichen. Es gibt andere Möglichkeiten, aber das ist eine davon. Und die sagt er dem Petrus ganz speziell, ganz persönlich, ganz besonders. Aber was er tun sollte, das gilt hier für den Petrus und das gilt für jeden von uns, folge mir nach. Und selbst in dieser erbärmlichen Niederlage kriegt Petrus diese Zusage, ich bin bei dir, und diesen Auftrag, folge mir nach. Ich habe dich jetzt gerade wieder hergestellt durch diese dreimalige Ermahnung, durch diese wieder an die Wurzel gehen, durch diese Aufarbeitung dieser Sache. Und jetzt heißt der Auftrag für dich und für alle, folge mir nach, aber jetzt in der neuen Kraft, jetzt in der wirklichen Kraft Gottes, jetzt in dem, was ich durch dich tun will, heißt der Auftrag für dich und für mich, folge mir nach. In meiner, also in Gottes Kraft. Und Petrus natürlich, was ist mit dem da? Was ist mit Johannes? Was ist mit dem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Vergleichen ist der Anfang vom Unglücklichsein. Das wisst ihr, das haben wir schon oft genug gesagt. Vergleichen lenkt ab von deinem Dienst. Wenn du eine Aufgabe, wenn du einen Auftrag hast, dieses zu tun und vergleichst dich mit Bruder, Schwester XY, wirst du unglücklich werden und du wirst deinen Dienst nicht ausführen können, weil es nämlich dein Dienst ist, den Gott dir gegeben hat und sein Dienst oder ihr Dienst, den er ihr gegeben hat. Folge du mir nach. Du mir nach dahin, wo ich dich gegeben habe, wo ich dich hingestellt habe. Und dann ist es egal, was passiert, dann ist es egal, wie es dir geht, dann ist es egal, was die anderen sagen, folge du mir nach. Und dann, tja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende, also noch nicht ganz am Ende des Kapitels, aber dann sind wir eigentlich am Anfang. Dann sind wir nämlich für Petrus am Anfang. Am Anfang von einem ganz neuen, weil jetzt fängt er nämlich an, wirklich Jesus nachzufolgen. Nicht aus seiner Kraft, aus seiner Petruskraft, sondern aus seiner Jesuskraft. Dann wird es für ihn ein wirklicher Neuanfang. Dann ist das Ende dieses Kapitels der Anfang eines neuen Kapitels. Dann darf er jetzt, und dann dürfen wir auch, wenn wir jetzt vielleicht vor irgendeiner Wand stehen und nicht wissen, wo es weitergeht, erwarten, Gott ist da, Gott ist nah und Gott kann in dieser ganz besonderen Situation, bei Petrus war es das dreimalige Verleugnen, bei dir ist es vielleicht irgendwas anderes, wo du sagst, es geht nicht mehr weiter, doch gerade ist jetzt Jesus auch hier bei dir und möchte mit dir diesen Neuanfang starten. Gut, mal schauen, was das für jeden von uns bedeutet. Stehen wir auf und beten wir noch zusammen. Vater, wir danken dir dafür, dass du da bist. Jetzt, hier, gleich, morgen auf der Arbeit, immer da, wo wir uns aufhalten dürfen. Wir wissen, du bist da. Wo wir uns einsam und verlassen fühlen, bist du da. Wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir mit unserer Kraft am Ende zu sein scheinen, bist du da. Und überhaupt die Geschwister in anderen Ländern, in anderen Situationen, du bist da. Und du bist nicht nur da vom Gedanken her, sondern auch in Kraft, in Tat, in Wahrheit, in deiner Liebe und Fürsorge, im persönlichen Zuspruch. Und das wollen wir erwarten. Und da wollen wir dich auch konkret drum bitten. Von den Kranken, von denen wir heute wieder gehört haben, von den Menschen in wirklicher Verfolgung und auch von uns in unseren kleinen Schwierigkeiten. Gib Gnade, dass wir es erkennen, dass wir es glaubend annehmen und dass wir sehen, wie du mit uns weitergehst und diesem Ruf folgen, dir nachzufolgen. Danke für deinen Zuspruch. Amen.